So haben wir Mesosphere gegründet. Ich war der CEO von Mesosphere bis Anfang letzten Jahres. Wir haben insgesamt 252 Millionen geraced von Initial, Andreessen Horowitz und Kleine Perkins. Foundation Capital war dabei, einige Top Angels.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Heute im Podcast Flo Leibert, Gründer von Mesosphere, heute D2IQ und einer der drei Partner von 468 Capital, einem 170 Millionen Dollar Investmentfonds von Flo, Alexander Kuttlich und Ludwig Enstaler. Dreistellige Millionenbeträge sind bei Flo keine Ausnahme. Mesosphere hat über 252 Millionen an VC Money eingesammelt und die Liste der Investoren hat das gesamte Who is Who der Branche versammelt. Wir haben im Podcast zwar nicht darüber gesprochen, aber Gerüchten zufolge wurden schon mal ein 1 Milliarde Dollar Angebot von Microsoft ausgeschlagen und kürzlich gab es einen Artikel online, demnach Google aktuell in Verhandlungen sei, seine Firma für eine ähnliche Summe zu übernehmen. Im Podcast sprechen wir über seinen Weg ins Valley, wie er einer der ersten Entwickler bei Twitter und Airbnb war und weshalb im Silicon Valley so unfassbar viel Erfolg von der Chip-Herstellung über Datenbankinfrastruktur und Cloud-Lösungen entwickelt wird. Also jede Menge Deep Tech. Flo ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten deutschen Gründer im Valley und ich könnte nicht glücklicher sein, ihn heute im Interview zu haben. Also ab geht's direkt in den Podcast. Moin Flo!
Hallo!
Hallo. Grüß dich. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Total cool. Du warst im Prinzip als einer der Ersten auf meiner Liste, mit denen ich unbedingt sprechen wollte. Deswegen freue ich mich umso mehr. Lass uns mal direkt einsteigen. Du hast mir mal, ich weiß nicht, ob du es mir selber gesagt hast oder ich habe es irgendwo gehört, aber irgendwo hat einer gesagt, du hast mal Twitter neu gebaut im Backend oder hast mal Twitter neu geschrieben. Wie bist du eigentlich nach San Francisco gekommen und wie ist die Story zustande gekommen?
Ja, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir zu sprechen. Wir sind ja auch hier nur ein paar Blöcke voneinander entfernt. Wir sind ja auf der gleichen Straße quasi. Ja. In der gleichen Nachbarschaft hier in San Francisco. Aber genau, meine Journey in die USA hat eigentlich angefangen, indem ich in Deutschland Informatik studiert hatte. Und im Anschluss daran bin ich dann nach San Francisco gezogen. Und beziehungsweise habe erstmal bei ein paar kleineren Startups, die nicht so nennenswert sind, gearbeitet und bin dann allerdings 2009 zu Twitter gekommen. Und damals war Twitter eben noch eine ganz kleine Firma, hatte ein paar Millionen Monthly Active Users, weniger als 100 Mitarbeiter, überhaupt noch keinen Umsatz und auch noch keine Idee, wie man da überhaupt Umsatz generieren kann mit der Userbase. Aber war eben ein sehr, sehr interessantes Produkt und deswegen habe ich mich entschieden, dort anzufangen bei Twitter. Und in der Tat war es damals so, dass das Backend von Twitter nicht skaliert oder nicht gebaut wurde zur massiven Skalierung. Es wurde eher so als Prototyp gebaut. Und damit hatten wir damals zu kämpfen, weil da gab es dann kurz darauf irgendwann den arabischen Frühling, wo Twitter massiv genutzt wurde. Gab es dann die Fußball-WM und viele andere Events hier in den USA auch, die sehr, sehr, sehr traffic-intensiv waren. Und da mussten wir das komplette Backend neu bauen. Und ich habe das natürlich nicht alleine gemacht, sondern ich war da einer von ein paar Dutzend Ingenieuren ganz am Anfang. Und als ich Twitter dann verlassen habe, hatten wir schon 600 Mitarbeiter. Aber genau, so ein paar von den Produkten, an denen ich mitgewirkt hatte, waren zum Beispiel der Recommendation-Algorithmus oder Trending. Also Trending zeigt einem an, was gerade auf der Welt besprochen wird über Twitter. Und also vor allem ein Produkt, vielleicht kann ich davon kurz erzählen, das war ein Recommendation-Produkt, das Kaltstart-Problem von Twitter lösen sollte. Also das Kaltstart-Problem ist das Problem, dass man sich auf Twitter anmeldet und eigentlich gar keinen Nutzen von der App hat, weil man niemandem folgt und auch noch keine Follower hat. Und das war für Twitter wirklich eine lange Zeit ein großes Problem. Und wir hatten damals das Glück, dass auf mehreren Millionen Webseiten der sogenannte Tweet-Button war. Also man konnte da zum Beispiel über Twitter eben teilen, insofern man eingeloggt war oder man sich dann eingeloggt hat, den Content der Seite und konnte irgendwie so einen vorgefertigten Tweet rausschicken. Mhm. Aber was natürlich passiert im Internet ist, wenn so ein Button geladen wird, wo auch Assets, also Grafiken oder auch Codesegmente von der Twitter-Webseite runtergezogen werden auf eine Third-Party-Seite, da, wenn man da das erste Mal draufkommt, wird ein Cookie platziert. Und das heißt, ab da ist man quasi traceable für Twitter. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel bei Spiegel Online anfängt, da gibt's einen Tweet-Button drauf, dann geht man zur nächsten Seite, New York Times, dann ist da vielleicht ein Tweet-Button drauf. Dann kann man diese Journey, wird dann schon in den Twitter-Logs festgelegt. Bevor man Mitglied war, genau. Und wenn man sich dann anmeldet, kann man eben suchen nach dem Cookie, den man und dem Unique User quasi, den man schon mal vorher gesehen hatte. Und das war dann eines der Produkte, das ich auch mit gebaut habe, wo ich ein Team rum gebaut habe. Und da wollten wir dann eben aufgrund oder die Basis für die Recommendations war dann deine Web Journey, die du hattest, bevor du dich auf Twitter angemeldet hattest. Und das haben wir natürlich so gebaut, dass man nicht auf die einzelnen Seiten zurückgucken konnte, sondern wir haben da so ein paar Töpfe gebaut quasi, wo wir zum Beispiel in verschiedenen News-Seiten aggregiert hatten, und man konnte da nicht keine Rückschlüsse mehr auf die genauen Seiten ziehen, sondern man hat da quasi mit so Aggregate Data gearbeitet. Und das war ein super spannendes Projekt natürlich, weil es gibt wenige Firmen, wo man auf Millionen von Usern, wo man deren Verhalten gleich ändern kann und wo man wirklich so einen Impact haben kann. Also es war super spannende Zeit.
Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen damals war ja auch Desktop wahrscheinlich noch so ein bisschen first. Ne? Da konnte man dann solche Sachen noch viel besser machen. Wenn man jetzt heute sowas machen würde, ist es wahrscheinlich viel schwieriger. Dann gibt es ja ganz neue Onboarding-Verfahren, was man so bei sich TikTok oder so sieht, die ja auch eigentlich das Problem haben. Aber wenn man die öffnet, hat man irgendwie direkt den Mehrwert, weil sie einem auch erstmal alles Mögliche da reinspielen.
Genau. Ja, also das stimmt schon, damals war Desktop wesentlich wichtiger noch, aber wir hatten schon damals eine Abdeckung, glaube ich, von über 80%, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir auch Telefonnummern für einzelne User, die sich angemeldet hatten, abgespeichert hatten, die da angegeben hatten für Two-Factor Auth, beziehungsweise ja, auch um die SMS-Features der Seite nutzen zu können.
Okay. Bevor wir weiter in deinem Lebenslauf gehen, will ich noch mal ganz kurz verstehen, wie bist du überhaupt hergekommen? Du meintest, du hast studiert, aber bist hergekommen. Hattest du dann irgendwie eine Green Card bekommen oder hast du dich aufgrund deiner Ausbildung hierher bewegt? Oder?
Genau, also ich hatte keine Green Card von Anfang an, sondern ich bin mit einem H1B-Visum hierher gekommen, hatte dann eben bei ein, zwei Startups gearbeitet im AirTag-Bereich und hatte viel Erfahrung mit ein paar Open-Source-Projekten gesammelt. Und über diese Open-Source-Projekte wurde ich dann zu Twitter rekrutiert.
Okay. Also war für dich auch schon relativ früh klar, okay, ich muss auf jeden Fall in Silicon Valley oder nach San Francisco, weil das ist ja nun auch schon, wie ist das, 15, 16, 17 Jahre her dann, ne? Also, oder wie lange
bist du? Ja, also genau, das war Ende 2009 bin ich zu Twitter gekommen. Aber ich war in der Tat mal Austauschschüler, das war 2001, 2002 und da bin ich mal mit der Amtrak, also mit der Bimmelbahn quasi, ja, von Colorado nach San Francisco gefahren und habe hier zwei, drei Wochen verbracht und fand es wirklich super beeindruckend alles hier, und da hatte ich mir schon damals in den Kopf gesetzt, dass ich irgendwann mal nach San Francisco ziehen möchte.
Okay, klasse. Kurz zum Amtrak, das finde ich immer so witzig, dass San Francisco nach wie vor gar keinen Bahnhof hat.
Ja, genau,
muss man auch umsteigen, um hierher zu kommen.
Bus muss man über die Brücke fahren.
Ja. Wahnsinn. Ja, und dann hast du noch ein paar weitere Stationen gemacht. Ich glaube, bei Airbnb warst du auch mal, ne? Also hast du alle die großen Startups hinter dir gelassen und dann kam aber irgendwann die erste eigene Gründung, oder warst du eigentlich so schon Gründer eigentlich vorweg auch schon?
Ja, ich hatte mal in der Tat, als ich 16, 17 war mit meinem späteren Co-Founder Tobi, hatten wir mal so eine Agentur, wo wir zusammen Online-Shops programmiert hatten. Aber das ist schon sehr, sehr lange her, und danach eben eine ganze Zeit quasi bei Tech-Firmen angestellt und dann aber auch immer das Ziel gehabt, irgendwann mal selber was zu gründen. Und genau, also nach Twitter bin ich dann erstmal weitergezogen zu Airbnb. Also von denen wurde ich rekrutiert. Da war eben auch mein Co-Founder, späterer Co-Founder Tobi, einer der ersten 3 oder 4 Ingenieure. Und oh, wow. Genau, die hatten mich dann, also er hatte mich dann rekrutiert, als ich bei Twitter war, und ich hatte mir das Geschäftsmodell von Airbnb angeschaut und fand das super spannend, fand es auch sehr, sehr spannend, da quasi mit einem mit einem Blank Slate anfangen zu können, ein Data-Infrastruktur-Team und ein Data-Engineering-Team aufbauen zu können. Und das habe ich dann auch gemacht. Also Ende 2011 bin ich zu Airbnb, habe dort erstmal die Dateninfrastruktur-Themen aufgebaut, das Team drumherum gebaut und hatte dann allerdings sehr, sehr schnell festgestellt, dass diese Technologien, die wir bei sowohl Twitter als auch bei Airbnb eingesetzt hatten, die waren sehr, sehr komplex und sehr schwierig zu verstehen für viele Leute, sehr schwierig zu administrieren. Und da kam dann die Idee auf, dass wir jeder Firma die Möglichkeit geben wollen, diese Technologien nutzen zu können. Und so kam eben auch die Idee auf, Mesosphere zu gründen, was wir dann 2013 zusammen mit noch einem guten Freund und auch ehemaligen Twitter-Mitarbeiter von mir gemacht hatten. Und so haben wir Mesosphere gegründet, mit eben dieser Idee, Technologien, die für Dateninfrastruktur, für Recommendation-Algorithmen, für Data Engineering generell und auch für verteilte Software, um die laufen lassen zu können, dass wir das wesentlich vereinfachen. So haben wir Mesosphere gegründet. Ich war der CEO von Mesosphere bis Anfang letzten Jahres. Wir haben insgesamt 252 Millionen geraced. Wow. Von Initial Andreessen Horowitz und Kleine Perkins, Foundation Capital war dabei, einige Top Angels, DCVC, später dann Kursler Ventures, dann hatten wir eine Series C geraced von HP, also Hewlett Packard Enterprise, unter Führung von Mac Whitman und mit Microsoft zusammen und zuletzt dann eine Series D 2018 von Koch Disruptive Technologies und T. Rowe Price.
Ja, da ist so ungefähr wahrscheinlich das Who is Who des gesamten Silicon Valley ist einmal bei euch irgendwie mit investiert gewesen. Aber wie fing das an? Also ich meine, habt ihr direkt von Anfang an gesagt, okay, das ist so ein kapitalintensives Ding, wir brauchen auf jeden Fall eben so 200 Millionen plus für sowas, und das war so der Plan? Oder?
Also ja, wir wussten sehr, sehr schnell, dass das sehr teuer sein wird, weil im Prinzip hatten wir natürlich Competition von den Clouds generell. Die haben viele der Technologien auch selber bereitgestellt und hatten natürlich ganz tolle Ingenieure, die daran gearbeitet haben, die auch viel Geld dort verdient hatten. Also es war schon teuer, auch weil wir sehr breit die Technologielandschaft quasi abgebildet hatten. Das war auf jeden Fall, also es war auf jeden Fall keine Low-Budget-Firma aus dem Grund. Und man muss auch sagen, Enterprise-Sales-Firmen sind generell, brauchen ein bisschen mehr Kapital, weil man immer diese Sales-Zyklen hat, die dann doch, gerade wenn die Technologie komplexer wird, werden die Sales-Zyklen länger. Und da muss man dann eben immer die Account-Reps, die Sales-Ingenieure und so weiter, die muss man alle vorfinanzieren für eine ganze Zeit. Und je größer man das dann eben aufzieht, desto mehr Kosten fallen dann natürlich auch an. Und desto länger dauert es dann, bis man das wieder im Revenue drin hat.
Und habt ihr das dann auch direkt so international aufgezogen? Also diese typischen Silicon Valley Tech-Sales-Firmen, die gehen ja dann irgendwie erstmal nach London und machen dann irgendwie aus der Hotellobby erstmal und dann gehen sie irgendwie weiter nach Europa rein. Oder habt ihr euch auf den amerikanischen Markt erstmal fokussiert?
Also zu Anfangs erstmal Amerika, und dann sind wir aber doch relativ schnell nach Deutschland und aufgrund natürlich unseres Backgrounds. Und wir hatten eben auch ein paar Leute in unserem Netzwerk drin, mit denen wir zusammen das Hamburger Büro aufgezogen hatten. Und der Grund dafür war einfach, wir hatten einfach wesentlich besseren Zugang zu tollen Ingenieuren in Deutschland bekommen als hier im Valley, wo man dann wirklich für jeden Ingenieur, jeder Ingenieur, der sich bewirbt hat, oder den man haben möchte, hat auch 3-4 Angebote von Facebook, Google etc. Und deswegen war Deutschland für uns sehr, sehr wichtig. Und dann wurde es auch als Absatzmarkt gleich sehr wichtig.
Ja, das ist interessant. Ich habe in der aktuellen Folge, die heute rauskommt vom Podcast, mit Niki Hinrichsen gesprochen und der hat ja erzählt, dass jetzt sie in ihrer aktuellen Funding-Runde genau diese Fragen so gestellt bekommen. Also vorher war es so, man muss auf jeden Fall in San Francisco irgendwie ein Büro haben und alle Engineers sollten am besten auch hier arbeiten. Und jetzt ist es eher so, besser hat man kein Büro in San Francisco und habt ihr nicht vielleicht schon mal im Ausland darüber nachgedacht, da zu investieren? Habt ihr wahrscheinlich schon relativ früh im Vergleich zu anderen Tech-Firmen darüber nachgedacht, halt, wo sind die Kosten für Entwicklung viel günstiger und vielleicht kann ich das mehr im Ausland machen?
Ja, das haben wir in der Tat, aber das it's not free. Also das war natürlich auch sehr teuer für unsere Produktentwicklung, da die richtige Cadence zu finden. Also wann hat man, ich meine, die Zeitverschiebung 9 Stunden
ja, sind ist grausam, ja.
Stehen schon im Weg, weil wie viele Stunden hat man dann, wo man wirklich Overlap hat. Und das haben wir dann aber irgendwann so umgewandelt, dass das eigentlich ganz gut war, weil wir viel mehr Abdeckung hatten. Also gerade mit den ersten Kunden, dann hat sich das bezahlt gemacht. Wir hatten dann nämlich echt immer gute Ingenieure, die quasi fast rund um die Uhr verfügbar waren und konnten dann so ein bisschen Ping-Pong-Development machen. Also das war am Schluss dann wirklich ein Vorteil am Anfang, aber ein bisschen painful.
Ja, glaube ich. Also ich meine, dass diese 9 Stunden, wenn man an der East Coast ist, irgendwie New York, dann hat man ja jedenfalls irgendwie so 3 normale Arbeitsstunden übereinander liegend und hier eben dann wirklich gar nicht. Ne? Also muss mir einer früh aufstehen oder einer spät ins Bett gehen.
Ja.
Und dann hast du schon während der Zeit ja bei Mesosphere auch angefangen zu investieren. Ne? Also ich habe gesehen auf deinem Profil, du bist ja einer der Investoren zum Beispiel in Away, meiner Lieblingskoffermarke. Wie kam das zustande? Also war das dann einfach so, dass du eine Secondary mitgemacht hast und hattest dann erst ein bisschen Kapital und gesagt, okay, das ist jetzt mein Hobby erstmal oder wie bist du darauf gekommen?
Ja, also ich hatte natürlich über die Investoren, die wir an Bord hatten, kam bisschen Dealflow rein für Angel Investments. Da ergab sich die Möglichkeit, eben bei verschiedenen Frühphasenfirmen mit zu investieren. Ich glaube, wenn man sich mein Portfolio da anschaut, dann sieht man, das sind vor allem eigentlich Deep Tech Themen. Also ja. Away ist da wahrscheinlich die Ausnahme. Ich habe ein paar Themen damit drin wie Away, aber generell eher Deep Tech Themen wie Cockroach DB, also was auch von Benchmark finanziert wurde. Das ist eine Datenbanktechnologie, ist, die momentan eben sehr, sehr, ja, sehr, sehr vielseitig eingesetzt wird und aber auch ein paar andere Themen im Infrastrukturbereich, in die ich investiert hatte. Und so kam das eigentlich und hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich hatte immer so das Gefühl, als wir eben Investment gesucht hatten, hatte ich mir immer ganz viel von den Investoren versprochen. Und das ist allerdings, also viele davon waren auch super Investoren, aber die Sache, mit denen die Investoren hätten am meisten helfen können, waren Kunden-Introductions. Und ja. da hat wirklich keiner so richtig geholfen. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum wir uns entschieden haben, Ludwig Ensthaler und der Alexander Kuttlich, dann eben 468 Capital zu gründen, weil wir wirklich unseren Gründern eben mit Kunden beziehungsweise mit Partnership-Intros helfen wollen. Und wir glauben nicht so an dieses Operational VC-Modell. Also mit Mesosphere hatten wir auch Zugriff auf zum Beispiel das Hiring-Team von verschiedenen Investoren. Und das ist meiner Meinung nach, da kommt eigentlich nichts Gutes dabei rum, weil ich meine, das ist schon mal so ein Interessenskonflikt. Wem gibt man die besten Klar. potenziellen Mitarbeiter als VC? Ja. Also das gibt man das den besten Firmen. Ja, die finden eigentlich die besten Leute eher selber und wollen da auch selber in Control ihrer Message sein, wollen haben ihr eigenes Recruiting-Team und so weiter. Das heißt, da stellt man eigentlich dann ein Team bereit für die mittelmäßigen Firmen. Und es führt natürlich dann dazu, dass die mittelmäßigen Firmen, denen möchte man jetzt auch nicht die besten Leute vermitteln, weil ich meine, dann kriegt man am Schluss nicht mehr die besten Leute. Und ja. das erodiert so vor sich hin so ein Ökosystem. Aber deswegen haben wir uns auch entschlossen, unseren Fonds so aufzusetzen, dass wir uns wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können. Ein bisschen Hilfestellung, wenn es um eben die Geschäftsmodelle geht, gerade im Deep Tech-Bereich, Kunden-Introductions, Partnership-Introductions und eben Introductions für Folgekapital, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Also wir haben zum Beispiel in einer Firma hier, ganz toller Entrepreneur aus Deutschland, ist auch ein technisches Thema. Rasa heißt die Firma, der Gründer heißt Alex Weidauer, und ich hatte ihn vor ein paar Jahren kennengelernt und dann damals eben als Angel mit rein investiert, und hat eine ganz tolle Firma aufgebaut. Die machen im Prinzip so ein Vertical ML Play, wo sie eine Open Source Library haben, mit der man Speech Processing und Speech Generation machen kann. Also das heißt, das wird so eingesetzt bei zum Beispiel bei der T-Mobile Seite. Also ich weiß nicht, ob T-Mobile jetzt ein Customer ist, das ist glaube ich keiner, aber nur als Beispiel. Wenn man da so eine Texteingabebox hat und fragt, hey, kann ich meine letzte Rechnung sehen? Und dann wird die Rechnung eben angezeigt. Das ist natürlich alles automatisiert. Und diese seine Software ermöglicht Entwicklern, sowas ganz einfach zu bauen. Und den hatte ich eben kennengelernt, und dann hatte ich ihm auch die Intros zu Andreessen Horowitz verschafft, und es war in der Presse zu lesen vor ein paar Monaten, dass er jetzt auch die Runde mit Andreessen geraced hatte. Also eine ganz tolle Runde für eine deutsche Tech-Firma, die ein super spannendes Problem löst.
Glaubst du denn, dass ihr einfach dadurch auch so im Vorteil seid, weil ihr alle selber so diesen technischen Background habt? Also es gibt ja viele VCs, die dann vielleicht auch einfach den Bezug so ein bisschen verlieren über die Zeit hinweg. Weil, also glaubst du, das ist so einer der Gründe? Oder dann gibt's ja auch diese anderen Modelle. Also der Alexander Kuttlich kommt ja selber eigentlich aus diesem Bauen von verschiedenen, oder ich meine, der war bei Rocket, ne?
Ja, genau.
Oder ja, ich meine, die haben ja
nichts anderes
gemacht. Ja. Genau, glaubst du, dass ihr dadurch so krass im Vorteil seid, weil du gerade jetzt diesen technischen Fokus vielleicht hast und Alexander da bei Rocket gesehen hat, was halt nicht so gut funktioniert hat bei diesem Company Building über solche ganzen Service Departments, die ja im Prinzip zur Verfügung gestellt haben?
Also für mich war es super spannend. Ich hatte erst den Ludwig Enstall eben kennengelernt und durch Ludwig dann den Alexander. Und so die Kombination von uns dreien fand ich super spannend. Also natürlich auch super viel, ich lerne super viel von Alexander und Ludwig. Ludwig hat zum Beispiel bei Slack eine der Runden mitgemacht für Global Founders Capital, hat deren US-Business mit aufgebaut, hat Away eben die frühen Runden als Lead finanziert, und hat auch andere Firmen wie zum Beispiel Blueland, was jetzt in der, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Staffel von Shark Tank im ersten Segment der erste Spot war. Also das ist eine ganz tolle Firma, denen geht's auch super gut gerade. Und wie gesagt, da hat er die erste Runde, glaube ich, geleitet. Also er hat da unheimlich viel Erfahrung, was diese Frühphasenfinanzierung natürlich angeht, als VC. Und genau wie du schon sagtest, Alexander hat natürlich einen super Track Record mit den wahrscheinlich bedeutendsten Firmen in Europa, die gegründet wurden. Also war ja involviert bei Delivery Hero, bei Food Panda, Foodora und HelloFresh natürlich.
Ja.
Also einen ganz, ganz tollen Track Record auch. Und deswegen fand ich das super spannend, eben als wir uns dann darüber unterhalten hatten, dass wir eben zusammen was aufbauen wollen, um auch, also nicht nur Deep Tech, das ist zwar ein Fokus von uns, aber wir finanzieren natürlich auch Marktplatzmodelle und D2C-Modelle.
Okay, ja, lass uns noch mal kurz zurück, weil ich glaube, vielleicht ist es für den einen oder anderen jetzt gerade nicht ganz klar geworden. Also ihr habt jetzt einen neuen VC gebaut oder einen neuen Fund und habt, glaube ich, auch irgendwie 170 Millionen da direkt zusammengesammelt. Und das ist eine Kombination zwischen San Francisco und Berlin am Ende des Tages, ne?
Genau, also die beiden, Ludwig und Alexander, sind in Berlin und ich bin hier im Valley, und so teilen sich wahrscheinlich auch so geografisch die Investments auf. Wahrscheinlich ein Drittel wird hier sein, maximal, und zwei Drittel in Europa.
Okay. Und dann ist praktisch euer Vorteil eben auch, dass ihr eben schon hier von Anfang an hier seid. Ich meine, es gibt ja auch so E-Ventures oder so, die ja auch immer schon, beziehungsweise die waren ja, glaube ich, sogar ursprünglich in San Francisco und sind dann auch nach Deutschland gegangen. Aber ein Büro hier zu haben, hat wahrscheinlich schon einen großen Vorteil für den einen oder anderen, ne?
Ja, also ich denke, vor allem können wir halt den deutschen oder europäischen Gründern, die können wir super im Valley vernetzen.
Ja.
Und unsere Hypothese ist, dass Also wir sagen auch im Fund, supporting European entrepreneurs with global ambitions. Und ja. Irgendwann kommt mal der Bedarf für tolle Firmen, Folgekapital auch aus den USA zu raisen. Und da können wir dann nicht nur die Intros herstellen, sondern wir können da, glaube ich, auch gut beraten, welcher da wahrscheinlich der beste Fonds oder und vor allem Partner. Ich meine, am Ende kommt es ja immer auf den Partner an, den man in so einem Fonds dann auch im Board sitzen hat. Und ja. Das ist unter Umständen sogar viel wichtiger als eben der Fonds selber. Und da können wir, glaube ich, damit, das sind wir super vernetzt. Ich lebe ja seit 11 Jahren jetzt hier. Wie gesagt, hatte viele Finanzierungsrunden hier mitgemacht und habe natürlich auch ein breites Netzwerk hier.
Ja, das ist ganz interessant mit dem Netzwerk. Also viele meiner vorherigen Gäste im Podcast, die haben eigentlich fast alle entweder im MIT oder in Stanford oder in Harvard studiert und haben dann darüber so ein krasses Netzwerk aufgebaut und beziehungsweise das einfach so in die Wiege gelegt bekommen. Und deine Story ist ja eigentlich eher so, dass du durch die verschiedenen Firmen, wo du gearbeitet hast, die richtigen Leute kennengelernt hast und dann selber das alles aufgebaut hast. Glaubst du an diese, sag mal, die Elite-Unis der USA oder ist das eigentlich nur einer der Wege, die ganz gut funktionieren? Man braucht es aber eigentlich nicht.
Ich glaube, das macht schon vieles einfacher, wenn man an der HBS oder Graduate School of Business in Stanford war. Da sind schon wirklich prima Leute. Also diese Unis haben einen ganz tollen Filter und deswegen kommen da super Leute zusammen. Mhm. Aber ist, wie gesagt, das ist nicht der einzige Weg. Es gibt da viele, viele Wege, wie man hier Top-Leute treffen kann. Ich meine, San Francisco ist ja auch nicht so eine Riesenstadt wie Berlin. Ist ja eigentlich ein bisschen wie so ein großes Dorf. Ja. Und von daher ist es, glaube ich, schon relativ einfach auch hier außerhalb von Top-Unis tolle Leute zu finden.
Ein Fokus von meinem Podcast ist ja so ein bisschen dieser Unterschied auch zwischen Deutschland und San Francisco. Und gerade du bist ja jetzt eigentlich ein perfektes Beispiel. Als Deutscher hier im Valley mit deutschen Foundern auch immer was zusammen gemacht. Jetzt der neue Fund zwischen Berlin und Deutschland. Gibt es irgendwas? Ich meine, außerhalb natürlich der politischen Situation gerade oder auch der gesundheitlichen Situation. Aber gibt es irgendwas, was du so sagst, ist ein Riesenunterschied, weshalb Deutschland vielleicht in gewisser Weise besser funktioniert oder schlechter, wenn man jetzt auf das ganze Automotive-Thema zum Beispiel mal schaut? Also gibt's da so Bereiche, die dich da extrem interessieren, wo du eine Meinung hast?
Ja, also ich bin da wahrscheinlich ein bisschen biased, aber was mich natürlich super interessiert, ist so dieser Infrastrukturbereich. Und da ist Silicon Valley unheimlich stark. Also das hängt auch natürlich mit der Historie hier vom Valley zu Defense und so weiter zusammen. Aber ich meine, wenn man sich einfach mal den modernen Infrastruktur-Stack anschaut, da gibt es unten eben Metall, also so Prozessoren, Festplatten und so weiter. Da gibt es Firmen wie Intel, die haben eine Market Cap von 260 Milliarden, machen allein mit dem Servermarkt 15 Milliarden plus im Jahr Umsatz. Da gibt es noch ein paar andere kleinere Firmen und Grafikkartenhersteller, Grafikchip-Hersteller, Nvidia und so weiter, die sind auch alles sehr, sehr große Firmen. Aber das ist schon erstaunlich, die kommen alle aus dem Valley im Prinzip. Ja. Wenn man ein Level drüber geht, der Operating System Layer, also was dann auf den einzelnen Servern quasi draufläuft, das ist Red Hat, sind auch zum Großteil eben, also Red Hat ist eine 34 Milliarden Dollar Übernahme durch IBM, also auch eine Riesenfirma, die da drauf läuft. Da gibt es ein paar andere, aber natürlich Windows und so weiter. Es ist auch eine OS-Software von Microsoft, die ist auch wird auch noch breit eingesetzt. Aber das ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil des Stacks. Wenn man dann mal ein Level drüber geht, da gibt es halt Firmen wie, da ist auch wieder Red Hat mit dabei, da gibt es Firmen wie Mesosphere, da gibt es Firmen wie Microsoft etc., die auch wieder Software bereitstellen, um quasi viele von den Rechnern so zu vernetzen. Und dann, wenn man noch mal ein Level oben drauf geht, gibt es diese ganzen Spezial-Infrastruktur-Software-Lösungen, also irgendwelche Datenbanken, hunderte verschiedene Arten. Ich meine, die teuerste Datenbankfirma der Welt ist wahrscheinlich immer noch Oracle, 170 Milliarden Market Cap. Aber denn selbst Newcomer wie MongoDB, die Firma gibt es so seit 10 Jahren, ist 12 Milliarden wert am Markt. Die machen 260 Millionen Umsatz. Dann hat man irgendwelche anderen Technologien, die Daten transportieren, irgendwelche Machine Learning Technologien etc. Also man sieht schon, dieser Markt ist riesig. Und in diesem ganzen Stack, den ich jetzt schon genannt habe, Startup gibt es eigentlich kaum eine Firma aus Deutschland. Also wenn, dann eigentlich einen Nischenplayer, aber kein, da gibt es keinen Deckerkorn in dem Bereich eigentlich. Also das ist schon, also das ist schon erstaunlich, weil ich meine, in dieser ganzen Digitalisierung sind diese Firmen natürlich unheimlich wichtig. Also die werden noch wesentlich größer werden, weil die Datenmenge verdoppelt, also ich weiß nicht, was die letzte Statistik ist, aber vor 2-3 Jahren war das noch so, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Anzahl der Daten, die existiert auf der Welt quasi. Das heißt, solche Firmen kriegen mehr und mehr Footprint. Und erst wenn man, und ich meine jetzt, was natürlich passiert, dass irgendwelche Cloud-Software-Companies, also zum Amazon Web Services zum Beispiel, denen wird ein Wert von 500 Milliarden vom kompletten Amazon Börsenwert quasi zugeschrieben.
Wahnsinn.
Ja, also das ist, und die hatten letztes Jahr, glaube ich, eine 40 Milliarden Dollar Runrate mit einer sehr, sehr hohen Marge und vor allem einem, also es gibt kaum eine Firma, die so einen Marktwert und so eine Runrate hat und immer noch fast 50% year over year Growth hat. Also das ist das ist einmalig. Und das ist die Number One Company da. Und dann gibt es natürlich Azure, die wachsen auch irrsinnig, und dann natürlich Google. Und diese Firmen bundeln natürlich so einige dieser Software-Komponenten von oben, eben von diesem Spezial-Infrastruktur-Software-Layer bis runter zum Metall, ne, bis runter zum Prozessor. Und wie gesagt, auch da ist Deutschland wieder relativ, also ist Deutschland wieder abwesend. Und nur wenn man dann eben ein Layer drüber geht, sieht man eben jetzt Firmen, die aus Deutschland rauskommen. Also entweder B2B Lösungen wie zum Beispiel UiPath etc. oder eben verschiedene B2C Apps. Aber wie gesagt, also ganz, ganz viel der Value Creation passiert eben eine Ebene oder viele Ebenen drunter. Und haben wir Nachholbedarf.
Ja, ist das vielleicht aber auch, dass einfach dann die Ausbildung anders ist? Also ich meine, in Deutschland gibt es ja wahrscheinlich viele Firmen, die irgendwie was mit Automotive dann machen und dann eben auf der ganzen Consumer-Seite. Also es gibt zum Beispiel so Businesses wie Flaschenpost oder wie aus Holland, da dieses Picknick, was ja unfassbar wächst und wahrscheinlich auch schon Unicorn ist. Und dann gehe ich halt hier in die USA und hier gibt es irgendwie Instacart und das ganze Lebensmittellieferungsbusiness ist meines Erachtens da noch echt total hinterher im Vergleich zu Europa. Dass es da einfach auch so Fokusbereiche gibt, wo einfach durch die Uni-Education oder durch den Background, was halt schon gut war, dann darauf aufbaut, also dass das der Grund ist, oder?
Also ich denke, es gibt ganz, ganz viele fähige Software-Ingenieure in Deutschland und die könnten mit Sicherheit auch viele dieser Firmen bauen. Ich glaube, es bislang gab es wahrscheinlich wenig VCs, die sowas auch finanziert hatten, gab wahrscheinlich nicht genug Technikverständnis innerhalb dieser VCs, so dass man auch so eine Firma eben, dass man da auch helfen kann, eben ein Deckerkorn in dem Bereich zu bauen. Natürlich gibt es nicht diese M&A-Landschaft, wie man sie in den Staaten hier hat und schon sehr lange hatte, was solchen Firmen überhaupt ermöglicht, so groß zu werden. Also ich denke, das wird sich auch ändern. Wir werden in der Zukunft, es gibt schon jetzt eben einige Firmen, die zum Beispiel Datenbanktechnologien wie eine Firma ArangoDB, die kommen. Es ist eine kleinere Firma aus Köln, aber die haben sich ein ganz, ganz schwieriges Problem geschnappt und versuchen das zu lösen. Und ich habe da schon Hoffnung, dass wir da in den nächsten 5 Jahren viele Firmen sehen. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Fonds aufgelegt hatten, weil wir natürlich solche Firmen auch unterstützen wollen und in solche Firmen rein investieren möchten.
Wenn du jetzt mal so über die letzten Jahre hier schaust, ne, du bist wahrscheinlich finanziell unabhängig, du hast irgendwie eine total coole Firma schon aufgebaut, also jedenfalls eine riesengroße Firma mit ja wahrscheinlich mehreren 100 Mitarbeitern, hast jetzt diesen VC-Fonds aufgesetzt. Was hast du so für Ziele dann noch? Also gibt's irgendwas, wo du sagst, okay, das will ich jetzt unbedingt noch erreichen als nächstes, oder hast du die meisten Checkboxes schon gesetzt?
Ich glaube, so gehe ich da, glaube ich, nicht ganz ran, sondern ich, was mich unheimlich motiviert, ist eben mit super motivierten anderen Unternehmern zusammenzuarbeiten, hoffentlich denen zu helfen, einige der Fehler, die wir mit Sicherheit gemacht hatten, beim Aufbau von Mesosphere, bei Firmen wie Twitter und Airbnb, lief auch nicht mal alles so rund, wie man das vielleicht von außen den Anschein hat. Diese Fehler zu vermeiden, denen auch zu helfen, wirklich groß zu denken, sich zu überlegen, wie können wir das Ganze 10 oder 100 mal so groß machen. Das finde ich super motivierend. Da habe ich richtig Lust drauf und auch eben meine Firma in Deutschland zu sehen, die aus Deutschland kommt, die eben so eine Bedeutung hat für Infrastruktur, dass andere Firmen darauf aufgebaut werden können auf der Basis von deren Technologie. Also das ist ein Beispiel, das nennt natürlich immer jeder, aber es ist ja so, MP3 kommt aus Deutschland, aber wir haben es nicht geschafft, daraus irgendwie Profit zu schlagen, sondern da hat Apple macht die Kohle mit an.
Ja.
Das zu verändern, das finde ich sehr spannend und motivierend auch.
Okay. Und so als Deutscher im Valley, gibt es irgendwas, was dir da fehlt? Ich meine, wie gesagt, du bist ja seit 11 Jahren hier. Hast du das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und du willst eigentlich irgendwann eher wieder zurück? Oder glaubst du, siehst du dich schon langfristig auch hier leben?
Also ich finde San Francisco total schön. Im Sommer ist es natürlich hier, wenn man gerade rausschaut,
ist es... Ja, wir haben bei den Pulli an.
genau. Es ist der kälteste Monat ist irgendwie der Juli, oder also zumindest gefühlt. Also ich mag das schon unheimlich gerne, wenn man in Berlin oder München ist und dann sich Biergarten setzen kann. Das gibt's ja hier so nicht ganz so, aber generell finde ich's hier schon super. Also man kann ja auch Rennrad fahren und an den schönsten Strecken der Welt so ein bisschen hier über die Golden Gate Brücke fahren und also das hält mich schon hier. Aber ich verbringe ja mindestens eine Woche im Monat eigentlich in Europa beziehungsweise Berlin oder in München und das möchte ich eigentlich auch nicht missen.
Ja, also das Beste aus beiden Welten. Zum Abschluss, hast du noch irgendeine coole Anekdote, irgendwelche krassen Leute, die du getroffen hast? Ich meine, nur aus dem Gespräch hier höre ich ja schon heraus, dass du mit allen großen Investoren dieser Welt irgendwie am Tisch im Zweifel gesessen hast. Aber gibt es noch irgendein besonderes Erlebnis, wo du sagst, das muss man eigentlich unbedingt mal erzählen?
Ja, gibt es in der Tat eine witzige Story. Und zwar 2009 hatte ich mich mit drei, vier, damals hatte ich gerade bei Twitter angefangen, und da hatte ich mich mit 3, 4 Freunden getroffen und wir hatten dann irgendwie immer, also es waren auch Ingenieure gewesen, wir hatten alle so im Bereich Data Science gearbeitet oder Data Engineering und hatten uns dann so einmal im Monat zum irgendwie auf dem Papier getroffen und besprochen, was es gerade für neue Technologien gibt, beziehungsweise wen wir anstellen wollten und haben uns da halt irgendwie immer ein bisschen geholfen. Und daraus, dann hatten wir irgendwann gesagt, so, wär's nicht eigentlich witzig, wenn wir diese Abende von irgendeinem VC bezahlen lassen würden. Und so entstand dann eigentlich das ist die Bay Area Data Drinking Group. Die hat mittlerweile irgendwie so 3.000-4.000 Mitglieder.
Wow.
Oder hatte sie zwischendurch mal. Das war dann wirklich so ein tolles Netzwerk da waren die Key-Ingenieure von LinkedIn, Twitter, Facebook etc. alle dabei oder auch der Chief Data Scientist unter Obama, der war auch mit drin und also das wurde so ein super Netzwerk. Irgendwann wurde es uns, glaube ich, allen zu groß. Also ich glaube, von den 4 Leuten, die das gegründet hatten, geht da keiner mehr zu den Events hin, schon seit Jahren nicht mehr. Aber was wirklich daraus entstanden ist, ist ein ganz toller VC-Fonds damals. Da war ich auch anfangs involviert mit. Das ist DCVC, Data Collective VC hieß der. Die haben eben auch mittlerweile ganz tolle Firmen im Valley finanziert, also Rocket Lab und so ein bisschen SpaceX-Competitor. Und auch vor allem im Bereich Biotech haben die ganz tolle Firmen finanziert. Haben mittlerweile auch ein paar Milliarden an der Management. Aber das ging auch aus dieser Bay Area Data Drinking Group eben hervor. Sowas finde ich halt immer ist so ein bisschen sehr unique hier im Valley, dass sowas dann wirklich auch in coolen Businesses endet. Und alle der Gründer hatten mittlerweile, glaube ich, auch eine Firma. Also einer, der Mike Driscoll, hat seine Firma an Snapchat irgendwann verkauft und 2 andere Gründer an Workday. Ist eigentlich eine witzige Anekdote.
Ja, Wahnsinn. Also die Power vom Netzwerk dann am Ende. Ja. Das war für mich auch immer so der Punkt irgendwie, dass ich immer gedacht habe, okay, das Netzwerk hole ich mir eben nicht über eine krasse Universität, sondern eben über eben Events und Leute zusammenbringen. Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Flo, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Total Wahnsinnsgeschichte. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht, was so die ersten großen Investments dann sind, von denen wir hören werden. Das Ganze heißt ja Silicon Valley Update. Vielleicht können wir ja irgendwie im Jahr oder so nochmal sprechen und schauen, was passiert ist. Würde mich auf jeden Fall total freuen.
Super, vielen Dank und ja, gerne.
Cool. Flo, mach's gut, ne? Danke dir.
Danke, ciao, ciao.
Ciao. Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host von diesem Podcast. Stories wie die von Flo sind der Grund, warum es dieses Format gibt. Alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Falls dir der Podcast gefallen haben sollte, press the Subscribe-Button, wie die Amis sagen würden. Und wenn er dir richtig gut gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung direkt im iTunes Store freuen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.